Die habe ich vor einem Monat. Dann haben wir noch das Gemeindeforum nachher gehabt, ein bisschen angefangen, aus dem Leben von Mose zu erzählen. Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in seinem Leben. Momente, die er hatte, wo er musste vertraut verlassen. Und wir haben gesehen, dass das in seinem Leben ganz manchmal passiert ist, als ganz kleines Kind, wo er von dieser, wo er ja ausgesetzt ist worden als Baby. Und nachher, weil der Pharao hat den Befehl gegeben, dass alle Buben von den Hebräern müssen tot werden und nachher gefunden ist worden von dieser Tochter vom Pharao, noch einmal können zurückgehen zu der Familie, solange dass er gestillt ist worden und dann eben dann an den Königshof vom Pharao gekommen ist, als Adoptivkind von der Tochter vom Pharao, ist erzogen worden am ägyptischen Hof und so eigentlich von Anfang an wie eben schon so Ablösungs- oder manchmal vielleicht nicht Ablösungsprozesse, sondern so ein bisschen krasse Veränderungsprozesse erlebt hat. Ich möchte, bevor wir da weiter reinschauen, einfach noch einmal den Anfang vom zweiten Buch Mose lesen. Kapitel 1. Dies sind die Namen der Söhne Jakobs, die mit ihrem Vater nach Ägypten gekommen waren, jeder mit seiner Familie. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad und Asser. Josef war bereits in Ägypten. Alles in allem hatte Jakob 70 direkte Nachkommen. Schließlich waren Josef und seine Brüder gestorben und niemand aus ihrer Generation lebte mehr. Doch ihre Nachkommen hatten viele Kinder, sie vermehrten sich und wurden so zahlreich, dass sie schon bald das ganze Land bevölkerten. Dann kam ein neuer König in Ägypten an die Macht, der nichts von Josef wusste. Er sagte zu seinem Volk, diese Israeliten sind uns zu zahlreich und zu mächtig geworden. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch größer wird. Sonst könnten sie sich im Kriegsfall mit unseren Feinden verbünden, gegen uns kämpfen und dann aus dem Land fortziehen. Deshalb setzten die Ägypter Aufseher über die Israeliten ein, um sie mit schwerer Arbeit zu unterdrücken. Die Israeliten mussten für den Pharao, den König von Ägypten, die Vorratsstädte Pithom und Ramses bauen. Doch je mehr die Ägypter sie unterdrückten, desto zahlreicher wurden die Israeliten. Da bekamen die Ägypter Angst vor ihnen. Sie zwangen die Israeliten mit Gewalt zur Fronarbeit und machten ihnen durch die harte Arbeit das Leben schwer. Die Israeliten mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Der König von Ägypten erteilte den hebräischen Hebammen Schifra und Pua folgenden Befehl: Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt Hilfe leistet und ein Junge geboren wird, dann tötet ihn. Ist es jedoch ein Mädchen, dann lasst es am Leben. Aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, gehorchten sie dem König von Ägypten nicht und ließen die Jungen am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich: Warum tötet ihr die Jungen nicht, wollte er wissen. Herr, antworteten sie ihm, die hebräischen Frauen sind kräftiger als die ägyptischen Frauen. Noch bevor eine Hebamme zu ihnen kommt, haben sie ihr Baby bereits geboren. Gott segnete die Hebammen und das Volk der Israeliten wurde sehr groß und mächtig. Weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, schenkte er ihnen viele Kinder. Schließlich befahl der Pharao seinem ganzen Volk, werft alle neugeborenen hebräischen Jungen in den Nil, aber verschont die Mädchen. Das ist also die Vorgeschichte hier, wie es überhaupt zu dieser Unterdrückung gekommen ist. Der Jakob war ausgezogen, von seinen Brüdern verraten, verkauft als Sklave nach Ägypten, hat dort zuerst im Haus vom Potiphar gedient, ist nachher von der Frau von Potiphar verführt und verleumdet worden, ist dann ins Gefängnis gekommen, hat dort den Zwenen, am Mundschenk und dem Beck Träume können deuten. Durch das ist nachher, wo der Pharao manches Jahr später einen Traum hatte, dem Mundschenk, der rehabilitiert ist, wurde in den Sinn gekommen, dass der Josef ihnen die Träume können deuten. Der Josef ist gerüft worden, wo der Pharao die Träume hatte, hat dem Pharao die Träume können deuten von diesen 7 Jahren. Vor Fülle und 7 Jahre vor Hungersnot ist eingesetzt worden als der erste nach dem Pharao. Der Pharao hat ihm die ganze Verantwortung gegeben, die Vorratshäuser zu bauen und nachher auch die Abgaben zu machen und auch die Verteilung von dem Getreide in der Hungersnot. Seine Familie ist durch die Hungersnot nachgekommen, er ist seinen Brüdern wieder begegnet, es hat eine Versöhnung gegeben und nachher sind sie gerade dort geblieben. Und das war die Migration, der Umzug vom Jakob und seiner Familie aus dem Land, das ihnen eigentlich Gott gegeben hat, aus dem Land Kanaan nach Ägypten. Darum waren die dann dort gewesen. Und jetzt, wie es so geht, wenn man eben dort ist und wenn man so auf einer Weltkarte mal anschaut, wie das so aussieht, so von der Fruchtbarkeit her, jetzt kein Bild da, aber es ist natürlich typisch, oder? So das Nildelta, der Nil, das ist alles grün und fruchtbar. Und ringsherum ist es relativ karg und wüste. Und eben auch das Gebiet, wo Israel gewohnt hat, ist nicht nur ein fruchtbares Gebiet gewesen, hat auch viele Wüstenanteile und durch die Zeit von Hungersnot natürlich sowieso. Also jetzt ist das Volk eigentlich gar nicht mehr in seinem eigenen Heimatland. Es ist ausgezogen. Es hat Gunst bei dem Pharao, bei dem König von Ägypten. Der Josef ist da ganz hoch drinnen. Und jetzt siedeln sie sich an, das geht ihnen gut. Und es kommt gar niemandem mehr in Sinn, wieder zurück nach Israel zu gehen. Sie vermehren sich und wohnen einfach in diesem Volk Ägypten. Und das über ganz manches Jahr. Wir erfahren nachher im 2. Mose 12, Vers 40, wie manches Jahr das war. Die Israeliten hatten 430 Jahre in Ägypten gelebt. Nach 430 Jahren zog das Volk des Herrn nach Stämmen geordnet aus Ägypten fort. In dieser Nacht, in der er sein Volk aus Ägypten führte, hielt der Herr selbst Wache. Deshalb sollen die Israeliten in dieser Nacht dem Herrn zu Ehren wachen. Also 430 Jahre lang hat das Volk in Ägypten gewohnt, bevor es Gott wieder rausgeführt hat. Jetzt hat aber Gott noch etwas inszenieren müssen, dass das Volk überhaupt dort wieder raus hat wollen. Wie gesagt, eben denen ist es gut gegangen, die haben sich vermehrt, der Herr hat sie gesegnet, ihre Herden haben sich vermehrt, es war fruchtbares Land gewesen. Also warum? Um Himmels Willen sollen wir da weg? Es gibt ja gar keinen Grund. Und jetzt kehrt, oder das haben wir vorher gelesen, Ägypten darüber kommen Angst von denen. Die haben das Gefühl, die werden so stark und so mächtig, das ist nicht gut. Und sie werden mit Fronarbeit wird ihnen auferlegt. Sie müssen arbeiten, ganz fest. Und die Wirkung von dem, das ist noch speziell, funktioniert das? Es bewirkt das, dass sie noch strenger müssen arbeiten. Wer hat das gehört? Dass sie sich noch mehr vermehren. Sie muss wimmen. Es wird noch schlimmer. Und jetzt kommt der brutale Befehl vom Pharao, die Hebammen, alle Buben zu töten. Die weigern sich das und machen das nicht. Das Volk vermehrt sich noch mehr. Und jetzt kommt der ganz brutale Befehl. Man müsste sagen, schon fast ein Verzweiflungsakt auch. Ein Verzweiflungstat, dass der Pharao seinen Soldaten den Befehl gibt, alle hebräischen, neugeborenen Buben sofort zu töten. Also es nimmt hier eine Verfolgung, kann man geradezu sagen, sie gang. Also jetzt kommt ein Widerstand gegen die Hebräer, gegen das israelische Volk. Ihre Buben werden dort und jetzt, genau in diesem Moment, wird der Mose geboren. Als eines von diesen Buben, die eben dort werden soll. Und es gelingt dieser Mutter, den Mose 3 Monate zu verstecken. Aber man kann dann einfach so ein neugeborenes Kind, wenn es schreit und so, nicht so gut und so lang verstecken. Sie setzt sich in diesem Körbchen aus, in der Hoffnung, dass es jemand findet, auf den Nil raus, und dort wird es nachher gefunden von der Tochter vom Pharao. Oder kennen Sie wahrscheinlich die Geschichte. Jetzt ist aber noch nicht die Rettung vom Volk da. Also jetzt hat eine Verfolgung angefangen, eine Unterdrückung, eine Versklavung, ein Mord an diesen Kind. Und jetzt wird der Mose geboren. Und wir haben es vorher gehört, Mose hat nachher eben so ein bisschen zwei Identitäten. Er darf nachher nochmal 5 Jahre lang bei seiner hebräischen Familie wohnen, wird in seiner Familie aufgezogen und muss nachher, wo er entwöhnt ist, zu der Pharaos-Tochter gehen und wird dort jetzt in allem unterwiesen und unterrichtet, was die Ägypter kennen, in Sprache, in Kultur, in Religion, und ist somit eigentlich so eine Art, wie kann man dem sagen, so ein Multikulti-Typ, oder? Der hat wie beides. Wie? Ja, Pflegeeltern hat er auch, aber eben ist auch in beiden Kulturen wird er eigentlich unterrichtet und wächst daher. Und wir kennen sehr wahrscheinlich die Geschichte, 40 Jahre lang ist das so gegangen, als der Mose 40 war, hat er irgendwann hat er gemerkt, dass er eigentlich gar nicht ein Ägypter ist, sondern eigentlich zu den Hebräern gehörte, hat mit denen noch eine Sympathie gehabt, hat beobachtet, wie die eben ganz hart unterdrückt werden, versklavt werden, geradezu zu dieser Fronarbeit gezwungen werden, und das schon 40 Jahre lang. Muss man sich einfach mal ein bisschen, es ist nicht einfach eine kurze Zeit, es ist schon 40 Jahre lang, seit dass der Pharao den Befehl hat gegeben, die Babys zu töten. Und das ist immer noch so, die werden immer noch als Sklaven unterdrückt. Und dort hat ja der Mose nachher in Eigenregie einen von diesen ägyptischen Aufseher gekillt und hat gemeint, das hat niemand gesehen, und am nächsten Tag hat er gemerkt, es hat jemand gesehen und dann ist er geflohen. In die Wüste Midian ist er geflohen. Und dort hat er seine Frau dann lernen können, Zipora. Hat zwei Söhne bekommen. Und ist 40 Jahre, hat er als Hirt in dieser Wüste gelebt. Und hat dort sein Leben gestaltet. Also er ist geflohen aus Ägypten raus. Das war sein zweiter Umzug gewesen. Ein Verlassen von seinem Volk, ein Verlassen von seinen beiden Identitäten, die er hatte, als Ägypter und als Hebräer, ein Verlassen von diesem Land, ein Rausziehen, etwas komplett Neues, eine Flucht, weil er Angst hatte, wegen dem Mord werde ich selber dort in das unbekannte Land Midian hinein, in die Verwandtschaft von der Zipora hineingeheiratet, dort gelebt und sehr wahrscheinlich der Eindruck gehabt, das ist es jetzt, ich lebe jetzt da und sterbe, da ist schon 80 gewesen, wo er das Schaf gesucht hat, wo sich verirrt hat, zu dem brennenden Busch herkommt und da drinnen merkt, der Busch verbrennt ja gar nicht, was ist da los? Die Stimme von Gott, die ihm sagt, gang zu meinem Volk, gang nach Ägypten und führe es raus. 2. Mose 2, Vers 23. Nach vielen Jahren starb der König von Ägypten, aber die Israeliten seufzten noch immer unter der harten Arbeit und schrien zu Gott um Hilfe. Er hörte ihr Schreien und erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hatte. Er sah die Israeliten und kümmerte sich um sie. Also der Satz vorher ist, Mose entschloss sich dann, bei ihm zu bleiben. Reguel, das ist der Schwiegervater, gab ihm seine Tochter Zipora zur Frau. Als er einen Sohn bekam, nannte Mose ihn Gershom. Denn er sagte, ich bin ein Gast in einem fremden Land geworden. Und jetzt kommt der Satz, nach vielen Jahren starb der König von Ägypten. Also, das ist die Zeit. Jetzt also nochmal 40 Jahre durch. Also, es ist schon 80 Jahre lang, dass das Volk unterdrückt wird. Es ist schon 80 Jahre lang, dass das Volk versklavt wird. 80 Jahre lang, wo sie Fronarbeit müssen leisten. Es ist 80 Jahre her, dass der Mose geboren worden ist. Und jetzt, noch immer. Seufzten die Israeliten unter der harten Arbeit und schrien zu Gott um Hilfe. Also es hat relativ lang gebraucht, sehr wahrscheinlich, bis die Israeliten zu Gott haben angefangen zu schreien. Vermutlich ist es nicht erst dann angefangen, aber es ist hier das erste Mal erwähnt. Das ist noch, das hat mich noch gedacht, das ist noch krass eigentlich, oder? Da geht es schon eigentlich relativ lang schlecht. du wirst schon lange unterdrückt, du wirst versklavt und du, ja, nimmst es halt einfach so, deine Buben, deine Nachkommen, deine Stammhalter werden ermordet und es geht noch 80 Jahre lang. Und nachher heisst du, das Volk Vater verschreien. Irgendwo ist das Mass voll. Irgendwo ist das Mass vom Leiden voll. Irgendwo kommt der Moment, wo sie es nicht mehr aushalten. Wo sie schreien zu Gott. Und irgendwo kommt auch der Moment, wo Gott sagt, und jetzt ist genug. Jetzt ist genug gelitten. Jetzt ist genug Unterdrückung. Jetzt ist genug Versklavung. Ich habe das gehört. Ich habe das gesehen. Und Gott erinnert sich an den Bund, den er mit dem Abraham, mit dem Isaac und dem Jakob geschlossen hatte. Und er fährt an, einzugreifen. Es kommt etwas in Bewegung. Aber das Volk hat müssen erlösungsbedürftig gemacht werden. Weil Gott schon dann am Anfang, wo der Mose geboren worden ist, irgendwie so einen Retter geschickt hätte. Er sagt, so, Freunde, da in Ägypten, das war sitzen gewesen. Die werden dann nur noch unterdrückt und plagen, die morden neue Buben. Wir gehen. Was ist passiert? Ja, der Leidensdruck, sagt man dem, wo wären noch nicht da gewesen. Was ist passiert, als Mose nicht gegangen ist und gesagt hat, Freunde, wir gehen? Die waren total begeistert gewesen, diese Leute. Ob schon, ist verrückt, ob schon, sind schon 80 Jahre lang unterdrückt werden, ist immer noch die Unsicherheit, ja, lässt Gott wirklich auf unsere Gebete und nützt mir das überhaupt, können wir überhaupt? Oder? Und was passiert, wo sie in der Wüste sind, wo sie dann wirklich gehen und das erste Problem kommt, was ist ihr erster Gedanke? Wären wir doch in Ägypten geblieben? Wir hätten auch dort können sterben, hätten wir nicht in die Wüste müssen kommen. Dort haben wir Fleisch gehabt, dort haben wir Wasser gehabt, dort haben wir alles gehabt. Hier sind wir in dieser blöden Wüste. Also, die sind so verwurzelt in das Land, so verwurzelt in dem Ägypten. Darum hat Gott sehr viel Druck müssen aufbauen, dass die überhaupt gehen. Und das ist schon mal verrückt, dass man ein bisschen überlegt, wenn man mal die Jahrzahlen so ein bisschen auf unsere heutige Zeit überträgt, dass man sich mal ein Bild machen kann. Wie das jetzt bei uns wäre, oder? Wenn wir jetzt das Volk Israel wären und wir wären schon 80 Jahre lang unterdrückt worden. Das wäre von 1933 bis heute 80 Jahre, oder? Seit 1933 werden wir unterdrückt. Das ist übrigens auch nicht mehr, das ist vielleicht zufällig, aber 1933 hat Hitler Macht übernommen in Deutschland. Und ist die Schweiz eigentlich tatsächlich von Europa sozusagen unterdrückt worden, isoliert worden, wenn ihr eine Weltkarte anschaut, von 1942, sagen wir mal, und von heute. Wisst ihr, was ihr da seht? Der Europakarte. Wisst ihr, wie die aussieht? Ja, stellt euch vor, die ein geschichtlich bewandert sind, wie die reich ausgesehen in Europa, 1942. Zweiten Weltkrieg.
Einfach
alle
viel grösser.
Ja, meine Hitler hat ja alles eingenommen. Frankreich, Italien, Spanien, der Osten. Und wer war nicht dabei gewesen? Die Schweiz. Und wie sieht es heute aus? Sieht genau gleich aus. Wenn die Karte von 1942 schaut und die von heute, sieht genau gleich aus. Die Grenzen sind nicht ganz genau gleich in Norden. Aber es ist eigentlich die gleiche Situation. Seit 80 Jahren ist es schon so. Ich kann es auch vergleichen. Das ist jetzt ein bisschen zufällig, aber einfach nur, dass wir auch mal selber ein historisches Verständnis bekommen. Ja, was weisst du, was 1933 war? Ja, das sind vielleicht, mein Vater ist 1932 geboren, meine Mutter ist 1934 geboren, das sind so eure Grosseltern, oder? Die dann jemanden auf die Welt kommen. Man weiss noch so ein bisschen etwas aus dieser Generation. Manchmal erzählen sie noch etwas vom Krieg und so. Aber eigentlich ist das für uns ganz weit weg, oder? Und ich stelle noch etwas anderes vor. Beim Auszug war es 430 Jahre gewesen, dass sie in Ägypten waren. Also wir wären jetzt im Jahr, seit dem Jahr 1583, wären wir schon in der Schweiz. 1583, muss sich noch jemand erinnern, wie es dann war. Oder wo ich mir ein bisschen überlegt habe, ja, wie viel kenne ich eigentlich von meinen Vorfahren? Wie lange sind die überhaupt schon in der Schweiz? Oder was haben die gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiss einfach, unser Name Schwab, das kommt ja eben eigentlich von den Schwaben. Also wir sind Eingewanderte. Und bei uns daheim, bei meinem Vater, da hängt so ein, in seinem Haus hängt ein Wappen, das Schwab-Wappen, und da steht ein Datum unter dran. Ich habe leider die Zahl nicht im Kopf, aber ich meinte, es sind auch ungefähr so etwas mit 1500. Irgendwann sind da vom süddeutschen Raum Leute in die Schweiz reingekommen und haben sich da angesiedelt. Und denen hat man die Schwaben gesagt, weil sie vom Schwabenland kommen. Von daher kommt unser Name. Also wir sind auch solche, die eigentlich nicht wirklich immer schon da gewohnt haben. Das ist schon so lange her, oder? Das weiss ich gar nicht mehr. Und ich weiss nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht habt ihr mal so Ahnenforschung betrieben und plötzlich merkt man, was da alles reinkommt. Und auch wenn ihr immer schon seid Schweizer gewesen und ganz echte Eingeborene seid. Einfach nur, dass man mal so ein Grössenverhältnis hat. Also, so lange sind die jetzt in diesem Ägypten, seit 1583 die in Ägypten. Dann ist der Josef mit seinen Brüdern hergekommen. Und jetzt, im Jahr 2013, kommt der Mose und sagt, jetzt gehen wir wieder da. Einfach versteht ihr ein bisschen, das ist, wenn jemand kommen würde und würde sagen, das mit der Schweiz, nicht, Freunde, das ist jetzt gewesen, wir gehen jetzt. Aber ich wohne doch da, ich lebe doch da, ich rede die Sprache, das ist meine Identität geworden. Ich kann doch jetzt nicht einfach gehen. Und das ist doch ein schönes Land, das ist doch ein reiches Land. Geht uns doch gut. Und nachher noch so in der Wüste. Wer ist dabei?
Ach, der kann ich.
Ja, also versteht ihr, es ging doch uns auch so, oder? Und jetzt muss Gott fein ein bisschen Druck machen. Gott muss fein ein bisschen Verfolgung aufbauen, dass die parat sind und sagen, wir gehen. Der Druck nimmt zu. Das Volk muss erlösungsbedürftig gemacht werden, bevor es nachher parat ist, sich von Gott zu erlösen, zu retten, rauszuführen aus dieser Versklavung und aus dieser Abhängigkeit. Und das ist das Wesen vom gefallenen Mensch. Es ist stolz. Es macht alles aus eigener Kraft. Es lebt, wie wir es gesehen haben, aus dieser weisen Mentalität. Aus dieser Vaterlosigkeit. Und solange der Stolz stark ist, solange das selber können und selber machen noch so stark ist, sind wir noch nicht erlösungsbedürftig genug. Darum muss Gott immer wieder etwas zerbrechen, muss Gott immer wieder Druck machen, manchmal schon von außen, dass wir erlösungsfähig werden. Dass wir können erlöst werden, dass wir es können in Anspruch, dass wir anfangen schreien und sagen, jetzt brauche ich jemanden, der mir da draus hilft. Ich schaffe es selber nicht mehr und ich halte es nicht mehr aus. Der Leidensdruck ist so hoch und die Zerbrochenheit ist so gross, dass jetzt die Lösung möglich ist. Und wisst ihr, sonst lassen wir uns gar nicht lösen. Das ist das Problem. Unser Stolz und unser selber können und machen, und weil er noch so stark ist. Also wenn wir von so eben Entwicklungs- und Veränderungsprozessen reden, dann merken wir, das ist etwas, was uns so gegen den Strich geht. Schon gemerkt? Wir sind so gewöhnt an all das, was wir haben und was wir schon immer hatten, was schon immer ist. Und das zu verlassen, machen wir im Normalfall nicht, selbst dann, wenn es Gott sagt. Und was dran ist, es braucht manchmal, dass Gott hier noch zusätzlichen Druck aufbaut, dass nachher endlich etwas gehen kann. Der Name Mose, was bedeutet das, weißt du das aber? Aus dem Wasser gezogen ist eine Möglichkeit, wie man es kann übersetzen. Es ist interessant, wo er eben die Doppelkultur hatte. Er war ein Hebräer von Natur her, ist aber nachher ägyptisch erzogen worden, hat der Name auch zwei verschiedene Bedeutungsmöglichkeiten, nämlich eine ägyptische Bedeutung und eine hebräische Bedeutung. Und beide bedeuten zwar etwas Ähnliches, aber nicht ganz das Gleiche. Aus dem Wasser gezogen ist die ägyptische Bedeutung. Das ist das, was auch die Tochter von dem Pharao, weil sie ihn als kleines Kind sozusagen aus dem Wasser gezogen hat, ihm vielleicht wegen dem den Namen hat gegeben, aber wenn man vom Hebräischen her daher geht, heisst es, der, der entnimmt oder der extrahiert. Und dann jetzt nachher, was heisst extrahieren? Das ist so ein technischer Begriff. Extrahieren heisst, ja, genau, einen Teil von etwas aus etwas herausziehen. Heisst extrahieren, ist sein Name. Was hat er gemacht?
Ein Teil von etwas aus etwas rausgezogen. Das ist seine Berufung. Es ist interessant, wie in diesem Namen so viel drinnen steckt.
Der Mose hat Berufung gehabt, das Volk, das so verwoben ist, das Ägypten, rauszuziehen, zu extrahieren, zu absondern, rauszulösen und rauszuführen. Und dazu, dass er das können und ist fähig war, dazu hat er selber durch eine spezielle Vorbereitungszeit müssen gehen. Er war selber zuerst einmal einer, der schön vermischt wurde mit beiden. Wir haben es gemerkt. Er hat von beiden Kulturen, von beiden Sprachen, hat er in sich hin. Er war selber sozusagen ein Mischling gewesen. Und er selber musste zuerst einmal rausgeführt werden, extrahiert werden aus dem Volk der Ägypter, aber auch aus dem Volk der Israeliten. Er ist aus beidem extrahiert worden, rausgeführt worden und ist in die Wüste gekommen. Und hat nochmal eine dritte Identität, eine dritte Kultur lernen kennen, die weder ägyptisch noch hebräisch war. Und jetzt hat er sozusagen wie einen neutralen Stand, kann man sagen, er ist jetzt nicht mehr selber Teil von der Ägypter, er ist schon nicht mehr selber Teil von der Hebräer. In seinem Herz und von seiner Abstammung her vielleicht schon, aber er hat jetzt nochmal 40 Jahre lang wie eine neue Identität bekommen und kann darum jetzt in dieser Zeit wieder zugerüstet, das Volk nachher rauszuführen. Das hat alles zum Plan von Gott gehört. Weil er selber rausgegangen ist, hat er die Fähigkeit gehabt, nachher zu beiden Kulturen zu reden. Wo er gegangen ist zum Pharao und gesagt hat, Landsvolk platzieren, hat er etwas von dieser Kultur, von dem Pharao kennt, von der Sprache kennt. Hat gewusst, wie man sich an dem Königsvolk vom Pharao benimmt. Und gleichzeitig hat er die Hebräer gekannt und hat mit seinen Angehörigen können, hat sie können gewinnen. Er gesagt, Leute, mir ist Gott erschienen und er hat gesagt, ich soll euch zusammenrufen, ich soll euch rausführen. Und jetzt kommt der Auftrag zustande nach diesen 10 Plagen, die da über Ägypten reinbrechen, weil der Pharao hartherzig ist und das Volk nicht ziehen will, dass dann endlich das Volk rausziehen kann. Es wird extrahiert. Aus dem ägyptischen Volk raus und das Volk Mose nachher und der Mose wird hier zum ersten Führer, zum ersten Leiter vom Volk Israel. Und er führt sie in die Wüste zurück, wo er jetzt 40 Jahre lang war. Und David, er ist vorbereitet worden. Die Zeit von der Wüste ist eine Vorbereitung. Er hat die Wüstenlehre kennen, er hat gewusst, wo die Plätze sind, er hat gewusst, wo die Oasen sind. Wir haben das mal ein bisschen angeschaut. Rein geografisch, wo das überhaupt war. Und er hat jetzt die Fähigkeit gehabt, das Volk in dieser Wüste zu begleiten. Also es hat verschiedene Umzüge gebraucht von Mose, dass er fähig war, andere in ihren Umzug zu leiten. Und das ist bei dir auch so. Du kannst nur Leute dort aus etwas herausführen, wenn du selber das schon erlebt hast, dass du aus etwas herausgeführt wurdest. Wenn du selber dort drinnen hockst, kannst du nicht, hast du die Fähigkeit nicht, etwas herauszuführen. Weil du hast die Erfahrung nicht. Du bist selber den Weg noch nicht gegangen. Und das ist etwas, wie Gott uns vorbereitet. Er mutet uns Sachen zu, dass er uns aus Sachen herausführt. Und das gibt uns nachher die Fähigkeit, das gibt uns das Mandat, anderen in diesen gleichen Prozessen zu helfen. Wir haben hier in der Region eine Gemeinde, die gerade ein bisschen schwierige Zeiten durchmacht. Ähnlich wie wir das auch gemacht haben. Und ich habe schon länger von diesen Prozessen gewusst, habe immer irgendwo wieder mal mit dem Leiter geredet, bin dort aber nicht so nah dran gewesen. Martin Kalterieder ist da als Mentor angefragt worden, hat sie begleitet, ja, von ihm und den anderen gehört. Jetzt ist es kürzlich zum Kollaps gekommen dort. Die ganze Gemeindeleitung mit dem gesamten Pastor sind abgewählt worden an einer Mitgliederversammlung. Und dann ist natürlich die grosse Frage, was machen wir jetzt? Und dann ist da gross eingeladen worden, ja, Mails bekommen und Notfall und wir müssen sofort beten und so. Weil ich da in diesem Kreis bin von diesen Frischwasser Leiter, das ist so eine Bewegung da von verschiedenen Leitern in der Region, habe ich die Mails auch bekommen und die wollte zum Gebet rufen und irgendwie einen geistlichen Kampf und weiss ich was alles. Und irgendwo, als ich das so gelesen habe, habe ich so gedacht, ja, yeah, das klingt mir jetzt nicht so, dass so weise ist jetzt da gerade so ein Gebetstreffen einzuberufen und die ganzen Frischwasserleiter einzufliegen und so. Also ein bisschen noch Aufreden gehabt. Ich habe das noch einen Tag lang bewegt und dann ein Mail zurückgeschrieben und alle gesagt, ja, ich hätte jetzt nicht so Frieden darüber zu so einem Treffen. Ich fände es jetzt besser, wenn man zuerst mit diesen Leitern mal könnte reden und etwas inoffiziell. Also, ja, das, die sind ja noch in einer Denomination drinnen und irgendwo müssen wir die Ordnungen, die sie auch irgendwo respektieren. Auf jeden Fall hat man das nachher gemacht. Ich bin dann selber ein bisschen geklopft. Irgendjemand hat dann geschrieben, ja, das ist ein Wort der Weisheit, das müssen wir gut machen. Und dann haben sie das ganze Zeug, das sie schon eingefädelt haben, wieder umgewechselt. Und letzte Woche hat ein Treffen stattgefunden mit diesen Leuten. Und ich bin dort hergegangen, sie haben leider nicht so viel können. Und dann, als ich bei ihnen kam, haben die mich angeschaut, ich habe eigentlich nichts mehr, haben die mich angeschaut, wie jetzt der Experte hier, oder? Der Experte bezüglich Gemeindekrisen und Veränderungsprozessen. Aber dann ist mir das plötzlich wie bewusst geworden, wie, dass dir das effektiv wie eine Referenz gibt, wenn du selber eben solches Zeug durchgemacht hast. Nicht, das hat mit mir nichts zu tun an sich. Ich bin einfach einer, der jetzt halt eine Erfahrung hat, wo die anderen, die ich plötzlich realisiere, die erwarten jetzt von mir, wieso plötzlich haben die mich alle angesehen, so, und jetzt, wie sie nur auf mich gewartet, kannst du uns jetzt sagen, was wir sollen machen? Und dann habe ich mal dreimal leer geschluckt und ich war total überrumpelt gewesen, habe das gar nicht erwartet und ich dachte, ja, was machen wir jetzt, ja. Oder was ist jetzt dran, was muss man jetzt machen? Ich habe einfach ein bisschen erzählt, ja, was ich den Eindruck hatte, was dem, wo wir durch die Krise durch sind, wichtig ist, dass wir unsere Herzen reinhalten. Dass wir nicht aus einer Verletztheit oder Verletzung aus der Affäre reagieren, sondern dass wir unsere Herzen Gott bringen. Und so heilen, wenn sie verletzt werden. Oder wenn du angeschossen wirst, dann wirst du verletzt. Und dann kannst du zurückschießen. Dass wir nicht mit diesen Waffen, mit diesen menschlichen Waffen kämpfen, sondern mit diesen Waffen vom Licht, dass wir vergeben. Den Leuten, die uns Unrecht haben. Dass wir segnen, die uns fluchen. Dass wir das einfach üben. Und dass wir dann Gott wirklich um Weisheit bitten, wie soll es weitergehen. Aber erst wenn wir selber heil sind worden, haben wir gesagt, schau, das ist auch einfach ein Prozess, das kann man jetzt nicht einfach machen. Wir haben auch diesen Leuten gedient, diesen Leuten, die ganze Gemeindeleitung ist dort gewesen, wir haben für jeden Einzelnen gebetet, haben Hände aufgelegt, haben gebetet, dass jeder Schmerz, jeder Angriff, jede Verwundung geheilt wird. Wir haben sie ermutigt. Aber dann plötzlich ist mir ein Sinn, eben, du machst selber eine schwierige Erfahrung und plötzlich kannst du anderen dienen, die in ähnlichen Situationen sind. Wir haben letzte Woche einen Abend gehabt mit meiner jüngeren Schwester, die will ja heiraten, sie und ihr Mann. Also standesamtlich haben sie schon, aber jetzt weiss ich noch kirchlich und haben mich gefragt, ob ich sie würde trauen. Sie sind aber bisher eigentlich noch nicht so wirklich der Weg gegangen mit Gott. Und darum sind wir ein bisschen unsicher gewesen, Kathrin, und die haben wir das überhaupt sollen oder nicht. Wir haben mal abgemacht, dass wir uns einfach ein paar Mal treffen mit ihnen, um so ein bisschen zu spüren, ja, was erwarten sie denn von uns, oder wie werden das, wenn wir die Trauung machen, würde das für sie überhaupt stimmen. Und am letzten Mittwoch, am Abend, sind wir zusammengekommen, und dann habe ich mein Lebenszeugnis erzählt, wie ich Gott habe lernen kennen, ein bisschen den Weg bis daher. Und da habe ich plötzlich gemerkt, jetzt ist etwas reif. In ihrem Leben, in ihrem beiden Leben. Wenn er für meine Schwester betet, dann ist er seit ich gläubig bin. Das ist schon ziemlich lang. Und vielleicht, wenn ihr selber so Geschwister habt oder Familienangehörige habt, die nicht den Weg mit Jesus gehen und ihr seid dran, ihr seid am Beten, ihr seid am Glauben, ihr seid am Reden und es passiert nichts, es passiert nichts und es passiert nichts und über Jahrzehnte passiert nichts und es passiert eben nicht nichts. Geht nur manchmal ein bisschen lang. Volk Israel hat 80 Jahre lang müssen unterdrückt werden. So viel Leidensnot hat müssen aufgebaut werden, bis die erlösungsfähig wurden. In meiner Wurst ist es zum Glück nicht ganz 80 Jahre lang gegangen. Aber doch einfach Jahre, wo ich merke, so viel Leid, so viel Leiden war in dieser Zeit. Und jetzt ist etwas reif geworden. Wir haben die schon vor 10 Jahren in einen Alpha-Life-Kurs eingeladen und immer wieder. Und immer wieder war irgendeine Ausrede und irgendetwas. Ich habe immer wieder mit ihnen über den Glauben geredet. Es war immer wieder die, die in unserer Familie, die wie am nächsten war. Jedes Mal, wenn es ein bisschen konkreter geworden ist, sind es immer wieder entschlüpft, oder wie man das immer sagen kann. Und jetzt spüre ich und merke, jetzt ist etwas reif geworden. Etwas parat. Wir wissen noch nicht genau, wie es jetzt noch weitergeht. Aber ich glaube, sie ist erlösungs bedürftig worden oder reif worden, wie man dem auch immer sagen soll. Das sind so Beispiele, oder? Und durch das, dass ich erzählen kann, ich bin halt schon, als ich jünger war, schon lösungsbedürftig war, zerbrochen war, am Ende von meinem Latein war, nicht gewusst, was der Sinn von meinem Leben ist und wie das überhaupt so weitergeht. Und einfach schreien zu Gott. Eigentlich nicht zu Gott wirklich, aber in meiner Seele war es gleich ein Schrei, ich habe dann gar nicht gewusst, dass das etwas mit Gott könnte zu tun haben, aber Gott hat schon gemerkt, dass ich auch ihn meine und ist gekommen und hat sein Erbarmen und seine Gnade geschenkt. Und weil ich das erlebt habe, habe ich ein Zeugnis und kann ich auch andere durch den Prozess begleiten. Aber wir können so hier nicht pushen. Es muss von Gott her reif werden. Und ich habe noch ein bisschen nachgeschaut, die Zahlen. Jede Zahl hat dann eine Bedeutung. Und die Zahl 40 ist die Zahl der vollen Reife. Der Prüfung und Erziehung heisst es da. 40 Tage hat es geregnet in der Sintflut. 40 Tage war der Mose auf dem Sinai, wo er den Bund, die Gesetzestafeln bekommen hat. 40 Tage lang haben die Kundschaft der Kanaan erkundet. 40 Jahre lang ist das Volk durch die Wüste gegangen. Eben 3x 40 Jahre ist der Mose in Ägypten, Mose in Midian, in der Wüste, und nachher die 40 Jahre durch die Wüste. Das waren so Lebensabschnitte gewesen. 40 Tage und Nacht ist der Elia gewandert. 40 Tage war frisch gewesen. Dass Ninive soll zur Buße kommen beim Jonah. 40 Tage hat nachher auch Jesus gefastet, von nachdem er getauft und dem Heiligen Geist erfüllt war. 40 Tage ist es gegangen zwischen der Auferstehung von Jesus und seiner Himmelfahrt. Also wir treffen die 40 Zahlen jetzt an allen Orten immer wieder anmerken. Das ist so die Zeit, wo etwas, wo eben geprüft wird, wo gelütert wird, wo vorbereitet wird, nicht zu einem Abschluss kommt. Wo das Mass voll ist, wo nachher eben der Veränderungsprozess, der Durchbruch, Zügelaktion kann stattfinden. Und das Volk Israel hat 2x 40 Jahre gebraucht. Das sieht du etwas, oder? In Ägypten, bis die parat waren. 2x 40 Jahre. Bis sie parat waren, aus dem Ägypten rauszugehen, und dann nochmal 40 Jahre, bis sie parat waren, das verheißene Land hineinzugehen. Da sieht man nur, wie die Herzen müssen verhärtet gewesen sein. Dass Gott so lange mit ihnen hat müssen arbeiten, bis sie das dort waren, wo er sie eigentlich schon von Anfang an hat. Und versteht ihr, die müssen 40 Jahre warten. Wir haben es in der Hand, diesen Prozess abzukürzen. Weil es ist nicht die Idee von Gott, dass er immer 40 Tage oder 40 Jahre oder was es ja immer ist, braucht, für irgendetwas zu machen, sondern sein Ziel ist es immer, dass wir in die Demut, in die Abhängigkeit, in den Zerbruch hineinkommen und sagen, und ich brauche dich, ich bin erlösungsbedürftig. Ich bin errettungsbedürftig. Und nachher geht es nie darum, bei Befreiung oder bei Rettung, dass wir nur aus irgendwelchen widrigen Umständen heraus befreit werden. Es geht nicht nur darum, dass das Volk Israel aus dieser Versklavung, von dieser frohen Arbeit und von der harten Arbeit heraus befreit wird. Sondern es geht darum, dass es befreit wird, Gott zu dienen, Gott zu begegnen. Also nicht um eine Befreiung von, sondern eine Befreiung zu. Eine Befreiung zu einer Beziehung. Was hat sich Gott doch danach gesehen? Was hat er ihm für einen Auftrag gegeben? Mose, dort beim brennenden Busch. Geh nach Ägypten. Führ das Volk raus und bring sie hierher. Bring sie hierher an den Ort, dass ich ihnen begegnen kann, dass sie mir anbeten können. Das war doch der Wunsch von Gott. Es ist doch ihm nicht nur darum gegangen, dass die endlich mal keine Sklavenarbeit machen müssen. Es ist ihm doch darum gegangen, dass er wieder Gemeinschaft mit seinem Volk hat, dass er wieder Herzensbeziehung hat. Dass er mit seinem Volk unterwegs sein, dass er mit seinem Volk Geschichte schreiben kann. Und wie hartherzig, wie murrend und wie auflehnig und rebellisch ist das Volk nachher immer wieder gewesen. Und es hat nochmal 40 Jahre gebraucht vom Zerbruch. Also die 2x 40 Jahre Sklavenarbeit, die haben nicht gelangt. Es hat nochmal 40 Jahre gebraucht, wo noch einmal etwas zerbrochen ist, bis es reif war, dass sie dann in das verheißene Land hineinkommen.